Es könnte sein, dass wir in dieser Folge zwischendurch einfach mal wegnicken, weil du hast keinen Kaffee mitgebracht.
Ja, das ist eine Dummheit, zu der ich stehe. Und wir merken auch, dass wir tatsächlich mittlerweile Junkies sind. Ohne Kaffee gibt es im Prinzip keine Laberei.
Man kann da jetzt auch nicht in Interaktion gehen, sowas wie, so, wenn wir zwischendurch einschlafen, ruft uns an, wird es ja aufgezeichnet.
Uns will ja keiner. Kein Mensch weiß, wo wir sind. Wir sitzen hier in einem so wunderschönen, perfekten Studio, inmitten wirklich ja, des Schlagschattens des Michels, aber es findet uns keiner. Im Prinzip macht es mich auch jetzt ein bisschen nachdenklich. Wenn dir jetzt was passiert, bin ich paralysiert. Die Paralysation dauert ungefähr 2 Tage. In der Zeit sterben wir beide.
Ich bin leise, ne? Bevor ich mit dem Opening anfange, Carlo, muss ich dir ganz kurz von meinem Star-Moment der Woche erzählen. Gestern passiert, mitten in einem Wohngebiet habe ich Jizzes gesehen. Erinnerst du dich noch an Jizzes?
Natürlich.
Und zwar fand ich das so befremdlich, weil er mit 4 Gleichgesinnten, sage ich mal, großen, starken Männern in Daunenjacken, gefährlich, mitten in so einem Wohngebiet stand. Und ich finde, das passt ja gar nicht. Also man kann sich manche Leute doch nicht im normalen Umfeld vorstellen, oder?
Ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Ich denke, er sitzt jetzt, oder?
Ich bin auch erst nach Hause geradelt und habe gegoogelt, wie denn die aktuelle Prozesslage rund um Jizzes ist. Aber er scheint mir auf Bewährung draußen zu sein.
Donnerwetter.
Also zumindest kann ich das ja auch von dieser Seite bestätigen. Und dann standen die 4 auch vor so einem großen Auto. Und das sind ja auch so Schränke, immer in Daunenjacken. Ich frage mich, passen die denn überhaupt alle in ein Auto rein?
Die also
gucken so raus wie Airbags.
Sie würden in eine Jacke passen, weil die ja so weit geschnitten sind, ja, ja. Alle 4. Und die Autos ist wirklich, also die Ludenkutschen.
Wie hießen denn solche Leute zu deiner Zeit? Das waren ja damals noch keine Gangster-Rapper.
Nee, wir hatten also im Prinzip hatten wir nur im Straßenbild die Exis und die Rocker.
Exis, was sind Exis? Ne? Exis sind Existenzialisten.
Exis sind die, ja, die damals gab es ja schon den Spiegel, die den Spiegel trugen, obwohl sie nicht lesen konnten. Und die sich eben dann mit der ja, randlosen Brille schmückten, später von John Lennon noch richtig schön multipliziert. Und die sich für etwas Besseres hielten, auch tatsächlich in Diskotheken auftauchten mit Pulli, mit V-Ausschnitt, weißem Hemd und Schlips, so ein bisschen auf Internat getrimmt. Und die Rocker, verstehst du, Alter, hast du ja nicht nur in der Sprache erkannt, sondern auch an der schwarzen Kluft. Es gab Exis und Rocker und es ging so weit, dass Exis, ich wohnte ja in Rheinbeck im Hamburger Osten, meistens war Bergdorf-Tiefstark, war so die Grenze, wenn du als Exi, ich war nicht gar nichts, aber eigentlich war ich mehr Exi als Rocker.
Hätte ich jetzt gefragt, ja.
Ja genau, Exi passte nicht zu mir, ich war einfach ein Weichei. Und wenn dann Rocker einsteht, dann mochte ich auch den Kopf ein bisschen kleiner, weil da war ich auch feige, weil es war an der Tagesordnung, dass Rocker eine Exi sah und in die Fresse haute. So einfach so, als Begrüßung, also oder eine Kopfnuss oder so. Das war so eine Herzlichkeit zwischen
diesen. Ein kleiner AfD-Moment, schon damals, ja.
Ja, und was mir auch noch auffällt, wo wir gerade dabei sind, wenn ich diesen Blick zurück in diese in meine Jugend mache und gestatte, dass ältere Menschen in Ruhe gelassen wurden. Heute wirst du ja auch als alter Mensch, hast du ja keinen Welpenschutz mehr. Und damals, die Alten waren tabu, auch für Rockers.
Also ich werde doch jetzt auch nicht angehen.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, mein tapferer Blick und die geraden Schultern, den schlurfenden Schritt übersehen die meistens. Ja. Und aber ich weiß es eben logischerweise, dass eben auch alte Menschen vor Gewalt, was Jugendliche angeht, nicht geschont sind oder verschont sind, aber damals war das eben so, alte Menschen tabu kommen.
Was ist denn aus den Exis und den Rockern geworden?
Das weiß ich nicht, Steffi. Es hat sich, glaube ich, überwachsen. Die hat die Welt verschluckt und das Weltgeschehen verschluckt. Und aber es gab wirklich, die Rocker waren wirklich wie Highway so und so in Amerika. Rocker waren richtige Klicken, die auch mit Sicherheit Gefahr ausstrahlten und die auch ausübten. Rocker waren hart.
Und hast du auch diese Jugendgangs in den 80ern noch mitbekommen? Das habe ich gestern einen Film drüber gesehen. Da haben sie jemanden interviewt, der hatte aber, ich weiß gar nicht, vermutlich bei der einen oder anderen Handgreiflichkeit schon mal 2, 3 Gehirnzellen liegen lassen. Also das waren jetzt nicht die Schlauesten.
Nein, nein, nein. Das, wenn du das so formulierst, gilt das auch für damals. In meiner grauen Vorzeit, die waren alle aller Versuche für Wolke. Ja, hier, mein Name ist Lemmy und La Palma, die weißen Vögel, freuen sich der Sonnenschein. Kommt raus, wir machen einen Gang, ich schlag die tot.
Richtig.
So war das.
Gab es denn früher mehr einfach gestrickte Menschen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, aber eben dadurch auch eine verbindende Herzlichkeit, weil wir waren eigentlich alle auf einem Level. Ich rede jetzt von mir als 16, 17, 18-Jähriger. Der Einzige in der Clique ohne Abitur, aber dafür habe ich eben diese Bildungslücke durch Frechheit und weiß nicht, irgendwelche Abenteuerlust wettgemacht. Ich stand so am Rande einer Minderwertigkeitsklippe. Und habe dann gesagt, alle meine Freunde studieren. Und ich habe ja Zeitungskaufmann gelernt, war ganz normal in der Lehre. Und habe dann gedacht, das Einzige, was mich rettet, ist ohne Abitur. Ich mache jetzt die Riesenfresse. Hat sich bis heute geändert, weil ich heute eben still und ruhig bin und du musst mich locken.
Vertreter der leisen Töne.
Du musst mich locken. Ich bin wie.
Aber so ein Jesus, der hat ja Abitur, ne?
Ja.
Der ist ja auch kein dummer Mensch. Ich habe nur so nochmal nachgedacht im Nachgang, weil die so warme Daunenjacken anhatten und ich gedacht habe, darin ist mir eigentlich immer zu warm, da schwitze ich so drin. Und dann fand ich es auch irgendwie ganz süß, dass es so starke Männer sind, denen aber immer kalt ist.
Ja.
Denen ist immer kalt.
Oder meinst du, es ist die Uniform auch so ein bisschen?
Es ist die Uniform, aber man könnte es auch anders deuten, dass es so kleine Frostbeulen sind, weißt du? Die auch kalte Füße haben und sich dicke Socken anziehen, wenn sie ins Bett gehen. Könnte ja auch sagen, wir planen mal ein neues Projekt, Jonas und die Frostbeulen. So ein Kinderprojekt für Gleichgesinnte. Schön, dass wir kurz über diesen kleinen Blick
zurück
und sprechen konnten. Dann fange ich jetzt an. Hey, hier sind Carlo und Steffi, wir sitzen unterm Tisch und halten uns die Ohren zu, denn das ist das einzig Sinnvolle, was man machen kann. Wir sind's, euer Timeline-Cleanser, die kleine Babyschildkröte in diesen bedrückenden Tagen. Timeline-Cleanser, auch für dich, habe ich die Woche gelernt. Leute, die sich mit Kriegsberichterstattung zum Beispiel oder mit Umweltberichterstattung beschäftigen und im Moment natürlich in Dauerkrise sind, die posten auch schon mal zwischendurch ein süßes Tier, einfach um den Körper mal einen kleinen Auszeit zu gönnen und den Kopf. Deshalb. Ganz kurz, bevor es ans Eingemachte geht, ich habe dir gestern so ein kleines, schönes, digitales Geschenk gemacht. Erinnerst du? Nee, ich meine nicht den.
Der Taschentuchspender.
Ach, du erinnerst dich noch
dran. Natürlich. Ich wusste nicht, ob der steht bei mir. Ich habe einen kleinen Strahler angebracht, das heißt nicht ich, sondern ich habe Menschen mobilisiert aus der Nachbarschaft, die diesen Strahler auch genau auf Punkt montieren. Und dieser wirklich Taschentuchgeber glotzt dann an, wenn jetzt Gäste kommen, was selten der Fall ist in diesen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren und dann meine Toilette benutzen dürfen, dann hörst du, oh, weil sie erschrecken, weil du drückst auf den Lichtknopf, dann kommt erstmal der Strahler, der sehr, sehr, sehr fikulinisch angebracht ist, auf dieses Monster und danach kommt das Hauptlicht. Wer jetzt nicht darauf vorbereitet ist, dass hinter der Tür zum Klo einfach nur das Klo lauert, der Spender.
Es ist
groß. Ganz groß.
Für die Leute, die erst nach deinem letzten Geburtstag dabei sind, seit nach deinem letzten Geburtstag, das sind sehr viele Wörter für eine kurze, einfache Aussage, die noch nicht so lange dabei sind.
Das war eben ein Schachtelsatz in der Schachtel. Das ist sehr, sehr schwer. Aber ich kann
Matrioschka-Satz, darf man heute nicht mehr sagen. Ich habe dir zum Geburtstag einen Moai-Taschentuchspender geschenkt. Ja. Das sind diese Statuen von den Osterinseln. Ich glaube, es gibt nur eine von der Osterinsel. Und den gibt es jetzt als Emoji.
Wunderbar.
Und ich finde,
es
ist das schönste Geschenk, weil du bist der weltgrößte Emoji-Nutzer, den ich kenne.
So, und du bist ein Trendtier, denn du hast es quasi, ich glaube, den Emoji-Machern, die damit ja sehr viel Geld verdienen, im Prinzip müsstest du im Nachhinein den guten Anwalt nehmen, einen Emoji-Anwalt, der wirklich einklagt für dich, denn du warst diejenige, die mit deiner Antenne, was die Welt draußen angeht, hast du den Emoji so in den Mittelpunkt gerückt, dass jetzt eben Tausende, ich habe den Original oder das Original-Emoji, das Emoji.
Also du kannst das.
Der, die das Emoji, das. Genau. Und bei mir strahlt es um die Wette mit der Klobrille.
Sollte man auf jeden Fall häufiger nutzen, den Moai-Emoji.
Ja, sehr schön.
Warte mal, wir lassen noch mal den Abschleppwagen vorbeifahren.
Ist sowas Spaß, Mann. Bitte nicht, denn auch jetzt stehe ich wieder auf dem Radweg und versperre.
Im Prinzip halb in der Berufsschule, die angrenzt.
Ja, aber die kennen wir schon. Die finden uns locker.
Man muss ja sagen, dass wir in der letzten Woche, sagen wir mal, so alt waren wie die Zeitung von gestern, denn als der Podcast erschien, war auf einmal Krieg.
Ja.
Und jetzt wollte ich doch mal mit dir über Krieg reden, weil du ja eine Sache vielen HörerInnen voraus hast, ist, dass du keinen Krieg mitgemacht hast. Du bist im Krieg geboren, aber du hast schon einen größeren Erfahrungswert, was auch Leute damals wahrscheinlich in deinem Umfeld zu berichten wussten. Du bist ja 1944 geboren.
43.
Das heißt, genau, als der Krieg aufhörte, warst du anderthalb. Ich habe von Leuten gehört, dass die jetzt so einen richtigen, also von älteren Leuten, dass die nochmal so einen richtigen Angst, ich nenne das mal Angst-Flashback bekommen haben, als die die Entwicklung in der Ukraine mitbekommen haben. Das waren lange geflügelte Worte, der Russe kommt. Geht dir das auch so?
Nein, ich gehe dieses Kriegsgeschehen in der Ukraine, gehe ich, wenn möglich, mit, wenn möglich vorhanden, der Vernunft in mir an. Ich habe immer in Situationen, wo es aus dem Ruder lief, versucht einfach, mir diese Gabe zu aktivieren, die ich habe. Ich kann nichts machen. Ich habe zwei Hände und zwei Füße und einen Kopf, aber ich kann weder noch, ich kann nichts einsetzen. Ich kann eigentlich nur meiner Erschütterung Ausdruck verleihen und ich kann auf eine Demonstration gehen, zusammen mit anderen ehrlichen Menschen. Ich kann spenden, was wir gemacht haben. Nicht an Sachspenden, sondern eben über Geldspenden. Und sonst teile ich eben das, was Milliarden Menschen auf der Welt jetzt vereint, eben diese Fassungslosigkeit und eine Wut, Steffi, eine unfassbare Wut auf diesen Verbrecher Putin, der, wenn er nicht nach Den Haag geschleppt wird, weiterhin irgendwo am Schwarzen Meer in seiner Milliardenvilla wohnen wird und hat das Schicksal von Millionen Menschen auf dem Gewissen. Wladimir Putin hat kein Gewissen. Ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, das sollte man nicht gar nicht in die Tiefe weit überlegen, die gewissenslos sind. Gewissen heißt doch eben die Grenze zu Anstand und Unanständigkeit und das hat der Mann nicht. Und es ist furchtbar. Weil du gerade von Krieg redest, ich habe keine Kriegangst, das habe ich eben schon beantwortet, aber ich habe ein Nachbeben seit Kindesbein, seit Säuglingsbein. Ich habe Angst vor Gewitter und zwar vor dem Donner. Und wenn Gewitter aufzieht, auch heute noch, dann gehe ich irgendwo in Deckung oder setze mich in den Raum, möglichst ohne Fenster. Und wenn es ganz heftig ist, wir haben ja hier in Norddeutschland keine heftigen Gewitter, aber dann setze ich mir einen Walkman auf. Du wirst nicht mehr wissen, was ein Walkman ist.
Natürlich.
Die älteren Zuhörer wissen natürlich noch, was ein Walkman ist. Und da höre ich irgendwie meinen geliebten Neil Diamond und so sehr progressive Musik. Und versuche mich abzulenken. Der Donner ist Krieg für mich, komischerweise. Und meine Eltern sind lange, lange tot. Eigentlich meine ganze Familie ist tot, die mir das erklären könnte. Eine ganz alte Tante, die leider auch jetzt schon über 10 Jahre hier verstorben ist, Tante Gammi, Carmen von Kleist, hat mir erzählt, Junge, das ist die Nachwirkung vom Granatenhagel und von, wir sind hier geflüchtet aus dem Leiterwagen und mussten immer dann bei nächtlichen Angriffen der Russen runter in den Schützengraben, habe ich alles aus Erzählung, aber das Explodieren dieser Sprengkörper, das habe ich verinnerlicht und das ist jetzt das, was mich auch abhält, Bilder zu sehen. Ich habe genug Bilder gesehen und Bilder, wo ich tatsächlich geweint, ich habe einmal geweint und das muss ich nicht mehr haben, weil ich gucke da auch nicht mehr hin. Ich höre im Radio die Berichterstattung bei uns, aber die Bilder dazu erspare ich mir.
Wie war das denn damals bei deinen Eltern und in deinem Umfeld und die älteren Leute, die den Krieg ja mitgemacht haben? Wie haben die davon erzählt?
Ja, Steffi, da müssten wir jetzt diesen Podcast auf 2 oder 3 Stunden verlängern, weil über Krieg zu reden heißt, über meinen Vater zu reden. Mein Vater war Generalleutnant der preußischen Armee, hat den erweiterten Kreis von Stauffenberg angehört. Es gibt auch Literatur über ihn, Opfergang der Generäle, ein sehr, sehr anerkanntes Buch von einem Historiker geschrieben. Da war Papa eben mehrfach an großer Stelle erwähnt. Mein Vater hat dem Kaiser gedient und als Hitler kam, mussten wir 1944, fast Jahr vor offiziellem Kriegsende, aus Pommern dann fliehen, weil Hitler ihn an die Wand stellen wollte. Ich habe keine Bilder von meinen Eltern, weil das zu wehtun würde, aber ich habe sie im Herzen und ein Bild habe ich. Ich glaube, ich habe es sogar schon erzählt hier in diesem Podcast, ne? Diese Berliner Wachparade, wo Tausende mit dem Hitlergruß und einer steht mit dem Preußengruß mit der Hand an der Mütze. Nein, Papa hatte nach dem Krieg für, ich weiß noch, 30 Pfennig in der Stunde Bäume gefällt, als ehemaliger Generalleutnant und als Befehlshaber über 30.000, 40.000 Mitglieder einer pommerschen Division und unmurren und um uns weiter über Wasser zu halten. Wir waren geflohen in ein Schloss nach Schleswig-Holstein mit 20 anderen Flüchtlingsfamilien. Auch das haben wir schon mal erörtert hier. Mhm. Wir hatten eine tolle Jugend. Papa hat mir mit wenigen Worten, immer je älter ich wurde, und ich weiß noch die Kuba-Krise und Ungarn, und dann hat er mir immer die Angst genommen mit so kurzen Einschätzungen. Weil wenn einer über Krieg reden durfte, dann war es mein Vater, der zwei Weltkriege mitgemacht hat. Aber bei mir ist haften geblieben eine unbeantwortete Frage bis heute. Wir halten uns für so intelligente Wesen, was wir aus Zweifelsohne sind. Warum Krieg? Mit Waffen und mit Blut, verstehe ich nicht. Es ist für mich, also es kann ja nicht nur die Besitzergreifung sein und diese verdammte Politik, dass der Putin der NATO vorwirft, dass wir immer weiter grapschen auf Gebiet und immer mehr Gebiete für Europa uns einverleiben. Das kann es nicht sein. Selbst wenn es das wäre, dann würde es immer noch die Möglichkeit geben mit Antwort und Gegenantwort und Diplomatie. Warum bekriegen sich Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende? Warum nehmen die sich gegenseitig das Leben? Also da ist für mich dann irgendwie auch, jo, das geht nicht. Ich kann da nicht weiterdenken. Irgendwo setzt sich bei mir oder hat sich bei mir der Spruch festgesetzt, nur bin ich historisch nicht so belesen, so bewandert, das Volk gewinnt letztendlich immer.
Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, was passieren muss, damit Putin einen Atomkrieg auslöst. US-Geheimdienste waren jetzt davor oder haben auch irgendwie erzählt, dass Putin, der als ein sehr beherrschter Mann gilt, jetzt sogar im privaten Umfeld, aggressiv ist und unberechenbar. Und wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, hör gut zu, was US-amerikanische Geheimdienste sagen. Wie war das noch? Also Putin hat einen Code?
Drei Menschen.
Dann der Verteidigungsminister hat einen Code?
Und dessen Vertreter, genau.
Und dessen Vertreter hat einen Code. Und die müssen alle zu dritt
zusammen. Wobei ich behaupte, dass der Stellvertreter von Putin und dessen Stellvertreter speichellecker sind bei ihrem Präsidenten. Und ich glaube, dass Putin sich kaputt lacht. Ich glaube, das ist nur sind die auch räumlich getrennt, aber da gibt es ein Telefonat oder keine Ahnung. Und Putin sagt, ich drücke jetzt mal drauf. Ja, ich gehe schwer davon aus, dass sie auch. Und dann sagen die, jawohl, Herr Präsident, bums. Ist meiner Meinung. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich ein Dreiergestirn entscheiden kann. Obwohl alle wissen, du hast es gleich vorher zu Anfang gesagt, auch Putin wird sterben, logischerweise beim Atomkrieg. Ja, ich weiß nicht, ob er Suizid-Fan ist.
Ich glaube, das ist aber so, dass diese Waffen noch nicht in Stellung gebracht worden sind. Also ich glaube, das würde man sehen.
Ja, ich glaube, dass, wie heißt diese Formulierung, die jetzt in den letzten Tagen uns immer wieder neue Gänsehaut beschert, dass die nicht die Atommacht mobilisiert ist, sondern dass...
Ach so, ich weiß schon, was
du meinst. Ja, du weißt...
Ich habe es dir aufgeschrieben, weil ich war diese Woche einen Tag deine...
Ja, immer.
Begleitende...
Meine begleitende Redakteurin. Ja, genau. Hast mir übrigens so geile Manuskripte geschrieben. Ich mache das ja gerne, weil ich sonst einer bin, der fremde Texte ablehnt, aber du hast mir da aufs... So haben wir uns übrigens kennengelernt, Steffi. Ja. Weißt du das noch? Ja,
weil ich dir was im Mund
weil ich habe dich gehört, oh, ist doch schon lange her, und kannte dich nicht. Von der Stimme her habe ich gesagt, das ist so komisch und so geil und so lernten wir uns kennen. Guck mal, jetzt sind wir ganz kurz weg von diesem verdammten, beschissenen Krieg und lachen uns tot über so eine Sache. Wie man sich dann kennenlernt und sich mag und weiterarbeitet. Ja. Und du kannst bei der Gelegenheit gleich meiner Trauer Ausdruck verleihen. Wir werden jetzt die nächsten 2-3 Mal, glaube ich, ausfallen oder
Zweimal müssen wir ausfallen lassen. Ja.
Ein Jammer, weil du diesen Beratervertrag angenommen hast bei dieser Schweizer Uhrenfabrik.
Nee, ich gehe morgen von zum Schönheitschirurgen und
so, ja, genau.
Lass da einiges ummontieren.
Und musst auch selbst eben operieren. Das finde ich also toll. Du hast uns versprochen, dass du eben bei der Selbstoperationstechnik eben auch ein Handy hältst mit deinem dritten Arm.
Ja.
Und mit den beiden anderen Armen Hand an dich legst. Und das finde ich toll. Wir freuen uns darauf.
Ich gehe tatsächlich morgen früh zu einem Schönheitschirurgen aus beruflichen Gründen, der sich tatsächlich selber im Spiegel Botox spritzt.
Unfassbar.
Wenn man es kann.
Ja.
Ich wollte noch einmal kurz zurück. Also dieser ganze Vorgang, wenn dann alle drei den Code eingegeben haben, dauert 20 Minuten. Ich wollte jetzt noch einen Gag machen, den lasse ich aber einfach sein.
Sag mal, mach den Gag doch.
Aber den kannst du vielleicht nicht nachvollziehen, weil du nie im Internet unterwegs bist. Wenn drei Leute einen Code eingeben und dann zum Schluss hakt es aber daran, weil sie auf einem Schaubild alle Bilder mit Ampeln anklicken müssen. Das kannst du aber nicht verstehen, weil du nie im Internet bist.
Weil weil ich es nicht verstehen könnte, könnte ich nie einen Krieg auslösen.
Das macht richtig Spaß, wenn man einen Gag erklärt.
Ja, finde ich auch schön.
Was ist eigentlich mit Schröder?
Ja.
Ich schließe mich der Frage Paul Ronsheimers an. Was hat Putin gegen Schröder in der Hand, dass er sich so gesellschaftlich demontiert?
Also ich sage ganz schlicht und ergreifend, mit einem kleinen Hieb auf die wirklich älteste und honorigste Arbeiterpartei, die wir haben in Deutschland und Europa, die Sozialdemokraten. Da hat ein Sozi die Hand so aufgemacht und man hat ihn so mit Kohle zugeschissen, dass er sagt, darauf würde ich nicht verzichten. Onkel Gerhard wird weiterhin Hunderttausende kriegen und sagen, leck mich am Arsch. Und wird vielleicht durch eine windige Formulierung, auch mit der Netrebko, der Sängerin, die natürlich nicht in ihrer Absage formuliert hat, dass sie weiterhin eng bei Putin ist, sondern hat das auf die allgemeine Weltlage. Ich glaube, dass Schröder auch so einer ist, der eine Frage, der hat ja alle Politiker, können ja abfedern und können ja nicht mit Ja und Nein schwarz-weiß antworten, sondern der wird ein Konglomerat aus unfassbaren, unverständlichen Worten an den Fragesteller geben. Aber Herr Bundeskanzler, darf ich aber noch Bundeskanzler angeredet werden? Ja, dann würde so, dann macht er weiter das Händchen auf.
Aber das er macht ein, sich somit zu...
Ein Lump für mich. Schröder ist ein Lump.
Aber meinst du, der Preis ist nicht so hoch, sich zum inakzeptabelsten Politiker Deutschlands
zu machen? Das ist ihm scheißegal.
Also das ist doch... Also
das ist ihm
diese
scheißegal.
Wunden werden doch nicht verheilen.
Der war immer Macho, der war immer schon ein Brutto, wenn es darum ging, dann gar nicht klar. Das könntest du rausschreiten. Nee. Wahrscheinlich schneidest du es nicht raus. Weiß ich. Sander, ja, ich weiß es ja, das ist die Scheiße bei dir. Ich habe dich so oft gebeten, um was rauszuschneiden, aber sie schneidest es nicht raus. Egal, ich fange nochmal an. Ein Brutto, der seinen eigenen Weg geht, auch schon als Jugendlicher, als Jungs-Dozi, dem ist es egal, was links und rechts an seinem Weg passiert. Und jetzt, wo er wirklich in den Geruch kommt, ein ganz schlechter Deutscher zu sein, weil er mit dem Schlechter von Russland Hand in Hand geht, der macht weiter, Steffi. Ich bin ganz sicher, dass, wie soll denn die Konsequenz aussehen? Er könnte sich jetzt, okay, per Medien könnte er sich frei sagen und sagen, jetzt ist Schluss.
Nee,
und
er kann einfach seine Aufsichtsrattätigkeiten bei diesen beiden Gasunternehmen.
Und vielleicht sogar Geld zurückzahlen, aber sowas geht es natürlich nicht. Und das Einzige, du hast völlig recht, das Einzige eben seine Aufsichtsrats Dinge da aufkündigen und sagen, ab sofort nicht mehr. Aber was mir fehlt, wäre dann eben nicht das Umschiffen der Person Putin, sondern auch wirklich ganz klar sagen, Wladimir Putin ist weder Partner noch Freund von mir, denn jetzt ist Schluss.
Ein lupenreiner Demokrat.
Unfassbar.
Ich kann dir das sagen, bei Instagram passiert auch nichts mehr. Es werden keine Meisenknödel aufgehängt bei so jungen Schröders Kim. Es wird nichts mehr gekocht, gar nichts. Also ich glaube, irgendwas ist da.
Im Busch.
Ist da im Busch.
Oh no. Im Busch, ja.
Ich habe gestern was gesehen, weil du ja nicht im Internet unterwegs bist, was mich sehr berührt hat. Es ist ja dieser Riesenkonvoi immer noch unterwegs. In
60
Kiew.
Kilometer.
Also dafür, dass du gar nichts mitbekommst, bekommst du aber eine Menge mit.
Natürlich.
Und es gab ein Video, wo sich Zivilistinnen, also Ukrainerinnen und Ukrainer,
vor die Panzer gestellt haben.
Hast du das auch gesehen?
Ja, ja.
Hast du doch gesehen. Vor
ja,
dem Konvoi. Also, und das ist ja so Wahnsinn, weil die sehen ja aus, und ich glaube, dass das natürlich auch die Bilder sind, die uns besonders berühren. Wie wir, die haben da ihre Jack-Wolfskin-Jacke an und, weißt du, ihre Nike-Turnschuhe, und die sehen aus, als würden sie gerade zur Arbeit gehen.
Und stellen sich vor das Rohr eines Panzers. Ja, das ist Mut. das ist Verzweiflung, das ist Mut und das ist eigentlich, also man kann wirklich nur sagen, Donnerwetter nochmal. Wir haben wirklich, wirklich überlegt, wir nicht für die berühmte Sekunde, wenn es tatsächlich dazu kommt, wir sollen ja hier in Hamburg, sollen wir in der Lage sein und auch es tun wollen, 3000 Flüchtlinge aufzunehmen. Und wenn die wirklich größere Stadt hier in Deutschland, nämlich Quickborn, irgendwann auch vielleicht Flüchtlinge aufnimmt, dann haben wir tatsächlich schon mal so überlegt, wie das wäre. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Ich bin ja völlig abgeschnitten durch das Souterrain unten, wo ich wohne, mit dem Schlafzimmer, mit dem Strahler und dem Taschendurchspender. Und da könnten zwei, drei Leute ohne weiteres leben. Die müssten dann zum Essen nach oben kommen und so. So weit ist man schon, weil dieser Krieg macht einen deshalb so verzweifelt, weil er so schnell kam und so Millionen getroffen hat und dann eben die der Transport von diesen so erschütternden Bildern mit diesen Kindern, die sich an die Mutter klammern und wo der Vater weinend Abschied nimmt, weil ihm irgendwie einer eine Waffe in die Hand drückt und sagt, du musst jetzt an die Front. Das ist alles so furchtbar. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es dazu kommen sollte, dann bin ich dabei, hundertprozentig zwei Menschen, ja drei, ist vielleicht, zwei aufnehmen, wir sind aufnahmebereit, so.
Ja, und ich freue mich dann in dem Fall, dass ich mit einem Taschentuchspender zu einer Wohnlichkeit bei
tragen konnte. Ja, wirklich. Also das Mittelpunkt mittlerweile ist es soweit, wenn Leute uns lange nicht mehr besucht haben, werden sie runtergeführt. Weißt du, und ich muss dir was zeigen, ach, eure neuen Katzen, na, die kommen später. Und, ne, das ist so Big Spender. Und dann stehen die vor diesem, vor dieser Maske, die eigentlich nur Grauen ausdrückt. Und du denkst an Voodoo.
So die
nein.
Geister
und,
vertreiben.
Ja, können. Natürlich, ja genau, ich sehe ja Voodoo, Voodoo-mäßig und so. Auch im Profil ist es ja wirklich so, also dagegen ist Klaus Kinski ja immer Mr. Bird gewesen. Das ist unfassbar.
Um nochmal auf diese Menschen zurückzukommen, die sich da vor diese LKW mit bewaffneten Russen da vorgestellt haben. Würdest du dich für dein Vaterland vor so einen Unimog stellen?
Feigheit. Ich würde es nicht machen, nein. Ich habe keine Angst vorm Sterben, aber nicht so.
Nein.
Das würde ich nicht machen, nein. Ich glaube auch nicht, dass ich diese tiefe Überzeugung in mir tragen würde, Schmerzen aufzunehmen für mein Vaterland. Bei der Formulierung mein Vaterland bin ich irgendwie schon so ein bisschen unruhig mit mir selbst.
Ja, wir haben einen ganz anderen Bezug zu.
Wir haben einen ganz anderen Bezug, ja. Darauf will ich aber gar nicht zu sprechen kommen. Aber mich für Deutschland, für Schwarz-Rot-Gold zu opfern und mein Leben abzugeben, nein, das müsste mehr personifiziert werden.
Für die Familie.
Für die Familie zum Beispiel. Da wäre ich, glaube ich, zu allem bereit. Allem heißt eben auch das Leben abgeben. Aber eben das andere ist doch nur zu abstrakt. Und außerdem wäre ich dann freigehornt. Also wenn es um dieses wirklich Struktur, dieses Struktum da, Vaterland geht, nee, ist nicht mein Ding.
Aber daran sieht man ja wieder, dass der Plan Putins nicht aufgehen würde, da jetzt eine Marionettenregierung einzusetzen, weil sich die Leute einfach nicht unterordnen würden.
Du merkst, ich glaube, wir sind nicht der Einzige weltweit, die Podcasts in diesen Tagen, wir reden seit Anbeginn über Krieg.
Ja, aber du bist ja derjenige, der tatsächlich ein bisschen mehr dazu beizutragen hat, ja, weil du einfach einen längeren Erfahrungsschatz hast. Also normalerweise sind Podcaster ja, weiß ich nicht, Mitte 20, was nicht heißt, dass es nicht sehr viele Podcasts gibt, wo sehr schlaue Menschen miteinander sprechen. Auf jeden Fall deutlich informiertere Menschen als wir beide. Aber dieses Fund, und das finde ich bei dir schon sehr interessant, dass du ja auch vor allen Dingen auch den Kalten Krieg noch miterlebt hast, wo ja auch mitten in Deutschland eine Grenze zwischen Warschauer Pakt und NATO vorhanden war und eigentlich die Gefahr mitten unter uns war.
Die Lunte hat schon angefangen zu glühen, ja, genau. Ja, ja.
Und so ist es ja, glaube ich, auch immer gewesen, dass das relativ schnell gegangen wäre und dass wir ja mittendrin gewesen wären. Hat man das eigentlich damals so gespürt?
Ja, 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 ja. 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 Ich überlege jetzt gerade auch die Suez-Krise. Mhm. Die war natürlich, also ist wie heute gewesen, Steffi, nur dass sie eben nicht zum Ausbruch gekommen ist.
Mhm.
Aber da war eben das Spannungsfeld viel größer. Das ist ja, was Putin anrichtet, ist ja ein Blitzkrieg gewesen.
Dachte er.
Mit Mutmaßungen, ja genau, mit Mutmaßungen im Vorfeld, wo alle westlichen Politiker wirklich so von verarscht worden sind von ihm. Dieser Sau, kann man ruhig mal sagen, diesem, obwohl das, entschuldige, aber das ist so, ich habe gerade wie so einen Ekel vor diesem gewissenlosen Monster. Aber das war damals eben anders, Suez oder Ungarn oder auch eben mit, wegen das Volk wird gewinnen, die DDR mit ihrer unfassbaren Stärke, später Wiedervereinigung. Dieses ist ganz anders, weil es ist ein offener Krieg mit Millionen Toten in Europa. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man so etwas erlebt und einfach fassungslos ist.
Achso, ich wollte gerade was Schlaues sagen, aber ich habe es jetzt vergessen.
Sag die Uhrzeit.
Die Uhrzeit? Und es ist 8.39 Uhr. Guten Morgen.
Ja, ja,
jetzt ist drei Hits wunderbar. Am Stück.
Ja.
Wie ist das denn mit Vergnügen? Ich empfinde das immer so, dass im Moment schnell die Empörungskeule geschwungen wird, sobald man den Pfad der Weltpolitik, der kritischen Weltpolitik, so wie wir ihn gerade beschritten haben, verlässt. Und dass dann schnell gesagt wird, ja, aber wie kannst du jetzt? Und also das war ja bei den Karnevalisten so, die dann aber ja das ganz gut gemacht haben in Köln, 250.000 bei einer Friedensdemo, Respekt.
Eine Million in Berlin.
100.000, eine Million?
Nee, 100.000, ja.
Wollte ich gerade sagen, da ist aber eine Null dazu gemogelt.
War das nicht doch eine Million?
Nee, ich glaube nicht.
Also 100.000 ist ja heute schon eigentlich normal, weil
groß. Dreimal Null ist Null ist Null und wir waren in der Kaigasse.
Ja, da kommt es.
Ist egal. Gut, ich weiß, wie der Kölner das da macht, der geht danach noch in die Kneipe und das finde ich ja auch voll, also für mich ist das vollkommen in Ordnung. Wie ist das denn für dich? Was ist für dich erlaubt im Moment und wo würdest du Abstand von nehmen und sagen, das ist mir jetzt zu witzig?
Ich zitiere sehr gerne einen meiner Lieblingskollegen, den großartigen Stefan Heller. Wir haben uns jetzt gerade vor kurzem unterhalten. Meine, auch von Stefan, von vielen anderen, die im leichten Unterhaltungsgewerbe arbeiten beim Radio, ich finde, wir sollten von unserer Fröhlichkeit, wenn überhaupt nur, einen Hauch zurücknehmen. Und da musst du schon Profi sein, um diesen Hauch zu spüren. Du musst nicht ganz so den Hansi raushängen lassen, aber so ein bisschen. Und das tun wir auch. Aber sonst, Mensch, ist es doch toll, dass es so verquarzte Sappler wie uns gibt, die eben doch ein bisschen an der guten Laune feilen und die Sau rauslassen. Wenn wir jetzt alle pastoral werden würden und würden alle nur noch mit dem Kloß im Hals da sitzen und furchtbar nachdenken, ich glaube, dass die Welt, Leute wie uns, das ist nur was ganz, ist still. Ich stelle mich jetzt auf den Schild, aber ganz oben, dass die Leute, die Welt, oh Steffi, die Welt braucht mich. Das wollte ich sagen. Jetzt ist es raus. Die Welt braucht mich, weil ich als Unterhaltungsbeknackter die Fröhlichkeit bewahrt habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wirklich. Also unser Job jetzt als Hey! Ist ganz wichtig.
Ich glaube,
das trotzdem, hat, lass mich das nur sagen, trotzdem bemerke ich bei mir selbst, wenn ich irgendetwas sage, dass ich mich doch, ja, ist richtig, ein bisschen. Ich hoffe, nur ein Heuchchen. Gibt es das Wort im Deutschen?
Heuchelein.
Nee, Heuchelein ist was anderes.
Nein, ein Heuchelein, habe ich gesagt.
Ja, Heuchelchen. Genau. Ein Hauch zurücknehme. Das ist klar und das ist im Kopf drin. Dieser Krieg ist mittlerweile im Kopf drin. Und aber sonst, wie gesagt, Halligalli muss sein und entspannt auch mit Sicherheit. Aber man ist natürlich bemüht. Ich mache ja immer wahnsinnig gerne irgendwelche Recherchen, die gar keine sind, weil das letztendlich meine Fantasie und die Shorties und dass die Leute auch geil finden, das weiß ich auch. Das brauchen die auch. Aber selbst da bin ich mit Formulierungen ganz, ganz vorsichtig. Yeah. Neulich hatte ich von der Leanne Rimes, die ja von ihrem Vater mit 8 Millionen Dollar Tantiemen von ihrem eigenen Vater betrogen worden ist. Und die hat dann irgendwie was gesagt, the show must go on oder life must go on, das Leben geht weiter. Und bei diesem Wort habe ich schon gedacht, verstehst du, was ich meine?
Ja, das verstehe ich.
Moment, das Leben geht, das ist schon wieder eine Verhöhnung irgendwo. Also habe ich was anderes. Also man hat durch den Krieg, hat man auch schon viel, viel, viel Bremsen im Kopf.
Damit hat ja der Sender NDR2 lange zu kämpfen gehabt, weil sie ja den Claim hatten, und das Leben beginnt. Das war natürlich gerade rund um Kriegsberichterstattung und Ähnliches immer ungünstig. Ich weiß gar nicht, ob die es noch haben. Ich weiß nur, dass es immer schwierig war. Ich finde, dass du das eigentlich sehr schön beschrieben hast und ich sehe das auch so, zumal es ja ein paar Ausnahmen gibt es, aber zumal es ja unstrittig ist, dass wir alle der Meinung sind, dass dieser Krieg falsch ist. Und dass es wirklich keinen kalt lässt. jedem geht das zu Herzen. Es gibt nur so Leute, die gehen in so einer Empörungskultur auf. Die gab es auch schon bei Corona. Und dann aber die ersten waren, die wieder mit der AIDA-Schnuffel unterwegs waren nach Teneriffa.
Fällt mir gerade ein, völlig aus dem Thema raus, ja, mit Corona. Ich bin zum vierten Mal gepiekst worden.
Warst du letzte Woche schon?
Habe ich auch schon im Podcast erzählt hier? Mhm. Ja. Ja.
Nee, hast du nicht. Hast du nicht.
Geiles Gefühl.
Übrigens, Christian Drosten hört auf.
Nee.
Am 29. März ist die letzte Folge vom Coronavirus-Update.
Was macht er? Beim KDW? Abteilungsleiter?
Interessant ist ja, wer schließt diese Lücke? Ist es der Kollege Andreas Flocken von Streitkräfte und Strategien?
Auch eine Type.
Ja, ja. Ist eine Type, ne? Ja. Kann ich aber nur empfehlen. Falls ihr mal euch mit militärischen...
Flocki.
Kennst du den?
Ja, so, was er macht und so, was er von sich gibt.
Ist er nicht genauso alt wie du?
Über 70 ist er, ja.
Ja, ne?
Ja, schätze ich mal.
Und jetzt hat er jahrzehntelang diese Underground-Sendung Streitkräfte und Strategien moderiert, die immer irgendwo zwischen Nachtprogramm und dem 29. Februar versteckt wurde.
Und
du, das ist
ja plötzlich hoch.
Und ja. Jetzt... Ja. Kommt der
zweite
Krieg
Frühling.
Und Streitkräfte und Strategien,
ja,
chartet in allen Podcast-Charts. Was
die
aber,
Kollegen,
was
Kollegen von Info haben ja, glaube ich, 24 Stunden am Tag. Ne?
Ja, was aber gar nicht falsch ist, glaube ich, weil das ein sehr besonderer und ein sehr schlauer Mann, ja, ist, der sich immer mit diesem Thema Militär und so beschäftigt, ja, hat. Insofern könnt ihr gerne mal reiten.
Ich baue uns beide eine Brücke. Was mit dem Wasserreh?
Da, genau.
Das sind Brüche. Ich finde, das sind Brüche
das
jetzt.
Sind Brüche. Nee, das finde ich ja überhaupt nicht, weil ich hatte doch das auch angekündigt als Themenwechseltier.
Ja. So, Steffi, dafür liebe ich dich wieder. Das ist unser Themenwechseltier.
Das
Und zwar wirklich ein Reh.
Erzähl mal kurz, also es handelt sich hier um das Thementext. Oh Gott, ey. Das Themenwechseltier der
das
Woche
bleibt alles drin, bitte,
ist das Wasserreh. Jetzt erzähl doch mal, um was es sich handelt.
Hydropotes inermis. Also gibt es in Ostasien. Ist,
wie sieht es denn aus?
Ja, ist unfassbar. Es hat die Größe eines Hirsches, obwohl Reh ist es ein Moschustier. Und es ist etwas kleiner als unser normales Reh auf der Lichtung des Lebens. Hallo Reh, hallo Bambi. Ein bisschen größer als Bambi. Nicht so ganz groß wie ein Reh, aber zwischen Reh und Bambi.
Aber so groß wie ein Hirsch.
Aber so groß wie ein Hirsch. Die anderen wären auch so größer wie Giraffen, aber das ist was anderes. Und haben, das ist unfassbar, das Gebiss bedarf dringend, also Dentistalerhilfe. Was geil ist das? Dentistalerhilfe.
Ist richtig
weil,
geil.
Ja, weil sie hat, er oder sie, ich glaube alle
es gibt sowohl weibliche
Wasserreh, als Wechseltiere, Themenwechseltiere haben links und rechts Hauer gewachsen.
Ja, aber das Schlimme ist, die haben Hauer, sehen aber sonst aus wie ein Teddybär.
Ja, aber sonst, oh Hauer, die haben solche Hauer, genau so süß sehen sie aus, von vorne fotografiert, müsst ihr auf den Arm nehmen, aber dann siehst du die Hauer, bleckende Zähne, Vampirzähne sind dagegen Stummelinski.
Ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, die heißen Feisty Pets, so ganz süße Tiere, so Kuscheltiere und du drückst so drauf und dann sehen die aus wie Zombies.
Ja,
dann,
ja,
so,
ja, ja, ja.
Und so, das in einem ist das Wasserreh, ganz süße Knopfaugen, ganz,
ganz, ganz süß.
Und dann kommen da so lange Zähne raus aus dem Tier. Dieses, also ihr könnt das mal googeln, es lohnt sich auf jeden Fall,
ja,
dich hat
ja
glücklich gemacht. Das Wasserreh hat es nicht leicht. Es ist, wie gesagt, eine Hirschart in Ostasien. Ist sympathisch, ist
nur... Ach, guck mal, sie wird nur 55 cm hoch.
Wir gucken.
Und 11 Kilo schwer.
Weil das natürlich auch ein Vegetarier ist. Ein strenger Vegetarier, das Wasserreh. Allerdings, wie gesagt, Ostasien, das ist da, wo die Gefahr droht. Und die kommt direkt mit dem Wok. Das Wasserreh ist nämlich... die Zutat des koreanischen Klassikers 8 Schätze oder 7 Schätze
du.
Und ein süßes
und Steffi,
Reh.
Hier, das finde ich, das kann auch für Entspannung sorgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Schrecklaut des Wasserrehes ist ein harsches Bellen. Kriegen wir das hin? So, ja, der Schrecklaut des Wasserrehes, ein harsches Bellen. So, deines war so ein bisschen Terrier in der Mausewalle.
Macht mich auf jeden Fall wahnsinnig glücklich, das
ja,
genau. Wasserreh.
Ja, schön.
Nächste Woche ein anderes Themenwechseltier. Aber ja, ich habe ja gerade schon von 8 Schätzen gesprochen.
Themenwechseltier. Das ist von Bananenowski, bitte. Eine der vielen Dinge, die raus müssen und die wir Gott sei Dank haben dann.
Oh, ich muss dir noch eine Sache, fragen.
Du darfst hier alles.
Zurück und dann bleiben wir wieder im Themenwechsel. Ich hatte jetzt im Rahmen dieser Ukraine-Berichterstattung dann auch nochmal Bilder von Boris Jelzin gesehen. Ich glaube, der war russischer Präsident in den 90ern, von 91 bis 98.
Nur besoffen.
Der war wirklich nur besoffen.
Herrlich.
Erzähl mir davon.
Ja, nein, Boris kam ja nach Gorbatschow und der war so ein menschlicher Kommunist und mit dem also alle Westis klarkamen und der wirklich also auf Banketten fragte, nun ist Schluss, ich brauche kein Essen, ich brauche einen Wodka. Und der auch dann Interviews gab, auch vor der UN in New York, mit schwerlallend und das war ein geiler Typ.
Ich habe mir ein Video angeguckt, zuerst denkt man so, das ist der russischen Sprache geschuldet. Das
ja.
ist so.
Nein!
Aber spätestens, als er dann in einem Berliner Kinderchor gefallen ist. Warum hat mir das keiner gesagt?
Ja.
In den 90ern konnte ich das schon fernsehen. Da wurden solche Infos von mir weg.
Auch Khrushchev, der auch einer der großen Kriegstreiber war, aber letztendlich von selbst aus. Khrushchev gehörte ja Nikita zu den Menschen, der wirklich mit Augenzwinkern gesagt hat, liebe Welt, wenn ihr nicht aufpasst, dann löschen wir euch aus. Aber alle wussten, das ist ein Politiker, der wie Putin zunächst, also wir dachten, der mit dem Säbel rasselt, aber nie zuhören würde. Putin hat ja zugeschlagen. Wie Khrushchev doch vor der UN-Vollversammlung seinen Schuh auszog und mit dem Schuh aufs Rednerpult klopfte. Immer drauf. Mit dem Schuh. Glatze und auch immer eine leichte Wodka-Fahne. Das sind noch vermenschlichte Monster irgendwie gewesen. Nee, ist doof. Keine Monster, das sind letztendlich Menschen, wirklich. Politiker, der Politiker ist auch nur ein Mensch. Aber das waren auch, obwohl eben völlig anderer politischer Zuordnung, da kam noch so viel Menschlichkeit. Das fehlt ja heute.
Dieser menschliche Lebenswandel hat Boris Jelzin aber vor einiger Zeit dann auch das Leben gekostet. Im Gegensatz zu Michael Gorbatschow. Der ist diese Woche 91 geworden. Happy Birthday. Genauso wie Uschi Glas, die ist nicht 91 geworden. Ich glaube, die ist so alt geworden wie du.
Ja.
Über die haben wir uns, glaube ich, schon mal unterhalten.
Ja,
ne?
ja, genau.
Ich habe die immer für so eine abgewichste Geschäftsfrau gehalten. Ist sie aber gar nicht.
Nee, ich glaube nicht, nein. Also ich habe mit ihr mal, jetzt ist so geil, wenn man das sagen kann, einen Film gedreht. Ich durfte mal in dieser, ein Bayern Hamburg, glaube ich, hieß es, ne?
Hieß es nicht irgendwie oder? Zwei Bayern?
Zwei Bayern Hamburg, ja, mit Elmar Wepper und ja, mit genau. Uschi. Und da durfte ich mal so eine kleine, sinnigerweise haben wir gedreht in den Redaktionsräumen von Radio Hamburg.
Okay.
John Menfer, glaube ich, auch dabei. Hi John, Alter, bisschen geiler. Und ich habe sie in Erinnerung, unendlich nett und nahbar und frei von Allüren und ich kann mir vorstellen, dass sie also die anzuscheißen, wenn es um Geschäfte geht, könnte eng werden.
Richtig, also wie gesagt, habe ich auch gedacht, aber die hat so eine super Idee gehabt und zwar hat die so eine Aktion, die heißt Brotzeit.
Ja.
Da, kennst du das?
Dieses Frühstücksding da.
Wo Senioren für Kinder, die kein Butterbrot mit zur Schule nehmen, genau. Butterbrote schmiert.
Ja,
ich finde das richtig schlau.
Ganz toll. Ja, ganz toll.
Finde ich richtig gut.
Hat sie nicht diesen ist das Uschi, wo der Sohn so aus der Reihe getanzt
ja,
ist?
Ja, Ben Tewak.
Oh, Alter.
Also auch da.
Schweres Geschütz mit Ben.
Kommt viel Menschlichkeit durch.
Donnerwetter nochmal, ja.
Dieses Brotzeitding, das hatte ich, und das ist jetzt kein Scherz, hatte ich tatsächlich auch schon mal mir überlegt, eher so, dass Frauen, wahrscheinlich sind es überwiegend Frauen, die im Rentenalter sind, dass die so Strickaufträge annehmen.
Ja,
also, dass
schön,
du
ja.
sagst irgendwie so, ich möchte den Pullover gestrickt haben, die stricken dir das und du zahlst dafür Geld. Wie findest du den Namen auf den Strick gehen? Es ist ja auch für Geld, du machst
komm,
was für Geld,
von dir.
Auftragsarbeit.
Ja, nicht, hallo, ja? Das ist Banana, ja klar, ja genau. Übers Brotschmieren, falls jemand hier, der diesen Podcast nur hat, einen Streicher braucht, also ich bin da immer schon verstrichen, ich würde sofort mitmachen.
Okay, cool.
Obwohl, ich glaube, ich würde dann vor Hunger fast verkalben da.
Weil du die Brote schmierst,
um
aber du bist schon wieder auf Diät. Ne?
Ja, nee, trotzdem, ja, ich bin ja für Brot mit Butter
aber
drauf.
Aber du brauchst doch jetzt gar kein Beachbody. Warum? Weil du willst doch nicht in Urlaub fahren.
Doch, ich habe ja immer das Wort gepredigt, ohne Ende.
Ja.
Also mein zweiter Vorname ist Wankelmut. Ich bin immer mit Riesenfresse, du musst auf deine Figur achten, je älter du wirst. Und das habe ich jetzt, es ist wirklich, Steffi, die 5 Corona-Kilo, die kriege ich runter. Und jetzt sattel ich aber auf die 5 noch drauf. Ah, und das ärgert mich. Und deswegen mache ich ja wieder, weil da bin ich Radikalinski, ich frühstücke wie ein Mörder und dann heute Abend mit Weintrauben und Mandarinen vor die Glotze.
Ist 77 die magische Grenze, wo man die Kilos nicht mehr runterkriegt? Sag ich jetzt mal so.
Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, so ab Ü70 könnte es schwieriger werden. Ja.
Ich fahre ja, wie gesagt, morgen zu dem Schönheitschirurgen. Soll ich da mal nachfragen, weil ja, der kann auch was absaugen. Ist es mehr Unterbauch oder wo sitzt
es denn?
Nein,
es ist Send, ist nur Bauch.
Ja, Bauch, aber ist ja, ja das genau. Gefährliche Fett.
Bauch, ja, weiß ich ja genau, ja, ja.
Man kann es auch so machen, die Fettzellen werden ausgeschwemmt sozusagen, dass man die im Ganzen absaugen kann und wenn man die im Ganzen lässt, kann man die auch woanders wieder dran machen.
Oh, also als Bizeps zum Beispiel.
Es bleibt ja schon Fett, aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne mal einen schönen Hintern, oder kräftige Waden.
Also wenn, würde ich gerne, jetzt im Sommer, würde ich gerne die Oberarme ein bisschen buckiger werden lassen.
Ja, aber das wäre auch nicht Fett. Das wäre ja nur genau. Winkefleisch.
Ja,
nur so
ja,
dickere Scheiße. Lippen oder so.
Das weniger, aber es wabbelt ja auch, genau. Und da würde es...
Du würdest es als Fettspende freigeben.
Ja, ja genau. Fettspende von Carlo. Ja, warum nicht?
Ich habe auf meiner Lieblingsseite schlager.de noch ein Interview mit Uschi Glas gelesen und da hat sie über Roy Black erzählt. Und da muss ich dir sagen, gab es für mich eine erste große Überraschung, dass er gar nicht Roy Black hieß. Er hieß Gerd Höllerich.
Richtig, ja.
Du wusstest das natürlich.
Ja, klar.
Und hast mich hier über Jahre, die wir schon zusammensitzen, im Unklaren gelassen. Ich habe ein Schloss am Wörthersee geguckt.
Aber viele haben doch Decknamen. Vorgestern übrigens bei uns auf dem roten Sofa, grandios, Roland Kaiser.
Wie heißt der denn richtig?
Roland Kaiser.
Ach so, ja. Wie kommst du jetzt da?
Ja, weil es eben auch Menschen gibt, die, glaube ich, dann ihren Geburtsnamen auch durchschleppen konnten.
Genau. Hast du Roy Black mal getroffen?
Ja, oft.
War er ein trauriger Mensch? So oft, hat ihn ja, Uschi nämlich Uschi beschrieben.
Er war ein trauriger Mensch, ja. Er hatte immer Depressionen und er wollte ja eigentlich Rock'n'Roll singen, aber dann ist er durch eben die Schlagerwelt eben in die Richtung gequetscht worden, die er dann auch vertreten hat über Jahrzehnte, nicht doch lange Jahre. Und ich habe ihn erlebt in einem dramatischen Augenblick. Er hatte eine Herzoperation, er war auf Droge.
Der war doch erst 48, als er gestorben ist, ja, hatte ja, er schon vorher eine Herz-OP.
Ja, genau. Und das kam alles durch seinen Lebenswandel, eben hat auch kein Glas stehen lassen. Roy war ein harter, wirklich ein ganz harter, was eben die irdischen Freuden angeht. Und wir hatten eine Mucke in der Fischauktionshalle. Und er hatte einen ganz tollen Garderobenwagen. Und ich moderierte, war der bunte Strauß beliebter Melodien auf der Bühne. Und er hat mir seinen Wohnwagen mit angeboten. Alter, komm, wir kannten uns durch eben wieder mal die Schaubude und andere gemeinsame Veranstaltungen. Und dann werde ich es nie vergessen, dass er sich umzog. Er sah ja immer unfassbar geil aus, der Bengel, meistens Smoking. Und er hat das Unterhemd hochgezogen. Und da hast du die Narbe gesehen auf der Brust von einer Herz-OP. Und da hat er sich eine Zigarre angezündet auf Lunge und einen großen Wodka getrunken und gesagt, ich gebe Gas, verstehst du das? Und das war für mich, habe ich lange, jetzt wo du sagst, das war für mich ein Zeichen. Ich hatte nie die Nähe, dass er mit mir über Lebenshunger oder Trauer geredet hätte. Mhm. Aber er war schon leicht angesoffen, aber er konnte eben auf der Bühne auch mit einem leichten Glimmer umgehen. Aber das war für mich so eine Entscheidung, einem älteren Kollegen zu zeigen, ich war gar nicht immer älter als die anderen. mir tatsächlich zu zeigen, du, ich gebe mal Gas. Ne? Und über die Richtung müssen wir nicht reden. Ja, ich mochte ihn sehr gerne.
War er lebensmüde?
Das weiß ich nicht.
Oder hat er einfach nichts zu verlieren?
Ich glaube einfach, dass er vielleicht aus ärztlicher Hinzuziehung, die ihm wohl auf Bitten gesagt haben, lieber Höllerich, lange ist nicht mehr und so, dass er einfach gesagt hat, ich verkürze das Ganze mal. Ich weiß es nicht. Also er war ein anständiger, toller und als Künstler war er eben zweifelsohne.
Ja, guck mal, und wenn Uschi Glas mit dem so viel abgehangen hat,
ich habe ihn übrigens einmal besuchte am Wörthersee, wo er seine großen Filme gedreht hat und da durfte ich dann auf Kosten der Firma da eine Woche Oh, das darfst du gar nicht erzählen, aber es ist tot, lange her. Das war Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre zum Wörthersee und in ein Grand Hotel und mit einem tollen Suite. Und dann habe ich dann 6 oder 7 Tage die Dreharbeiten begleitet und einen tollen Bericht bei NDR 2 abgesetzt.
Einen?
Ja, oder zwei.
Weißt du, das waren die goldenen Zeiten.
Da war doch eine gewisse Verquickung zwischen Amüsement und Beruf.
Also damals hat man noch für seine Gebühren was bekommen.
Ja.
Also du.
Du. Und ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen. Jetzt Jahre später, wo sich eben der Horizont doch ein bisschen verlagert hat, denkt man drüber nach, Alter, das war nicht so anständig. Aber es passiert. Ja.
Du darfst ja auch so, und entweder unterhalten wir uns über Handwerker nochmal zum Abschluss oder über Liebeskummer?
Ich würde sagen Liebeskummer.
Okay.
Weil auch Handwerker können ja Liebeskummer haben. Dann haben wir beide Themen.
Richtig.
Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder ein bisschen.
Und ich komme mit meiner Liebe zum Handwerk, komme ich einfach in einer der nächsten Sendungen nochmal auf dich zu.
Sehr schön.
Mein Bart wird renoviert, du wirst von mir hören.
Mhm.
Ich hatte eine Liebeskummer-Dekade, würde ich sagen, durchgehend. Mein Leben war im Prinzip ein The Smiths-Song. Durchgehend, liegt aber wahrscheinlich auch an mir. Ich habe einfach mal aufs falsche Pferd gesetzt. Und es ist ja auch so, wenn man einmal in diesem sich aufgeben und diesem traurig sein, wenn man da einmal drin ist, wenn man sich einmal abgehängt fühlt, ist das ja auch ganz schön. Ich war immer traurig so. Und dann hatte ich einmal richtig doll Liebeskummer, aber das hat nicht lange gedauert und dann gab es auch ein Happy End. Und bei dir?
Ja, ich hatte wirklich extrem Liebeskummer. Ich war ein Spätpubertärer,
wann fängt das an?
18.
Okay, ja.
Mit 18 bin ich in der Küche eines Freundes, Kuddel Heinrich, gerade in Krebs gestorben, alter Walter. In seiner Küche bin ich von der Tochter eines Pastors manuell erstmal befriedigt worden und habe gedacht, das ist ein geiles Gefühl. Und dann haben wir am nächsten Abend
ganz kurz
auf dem Küchentisch.
Auf
dem Küchentisch.
Also zuerst
getischt.
War das eine Sache, die. Ja. Ohne jetzt den klassischen Geschlechtsverkehr abgegangen ist.
Man kann das so offen sagen.
Ja, und dann genau. Aber habt ihr dann nochmal
Nägel mit Köpfen gemacht? Ja, dann habe ich gesagt, oha, oha, oha. Und habe gesagt, morgen Abend ein bisschen mehr. Ja, hat sie gesagt. Und dann blieben wir auf dem Küchentisch. Und das war beides kein Liebeskummer. Und dann lernte ich Traudi Lindo kennen.
Traudi
Lindo, Friseuse aus Lohbrücke. Und eine übrigens ganz, ganz traurige Geschichte, eine der ersten Drogentoten in Hamburg.
Was,
bildtypisches wirklich? Mädchen, ja. Falsche Clique, von zu Hause rausgeflogen, St. Georg, das ist die 60er, ich mobilisiere gerade die 60er hier. Und Traudi war meine große Liebe und Traudi hat etwas Unfassbares gemacht. Traudi wohnte in Lohbrücke, ist fast jede Nacht mit dem Fahrrad von Lohbrücke, hat sich aus der elterlichen Höhle
gestohlen.
Stuhlen finde ich gut. Weggestohlen und ist mit dem Fahrrad dann 20 Minuten nach Wentorf gefahren zu einem Freund Reuer, der neben uns wohnte. Da stand eine Leiter. Dann hat sie die Leiter über einen Weg von 50, 60, 70 Metern bei uns am Haus angelegt. Wir waren Mieter in einem Vierparteienhaus. Ist über ein Vordach zu mir reingeklettert in mein Klappbett. Dann wurde eben sich gemenschelt und 2 oder 3 Mal guckte mein Vater rein, der wie ich immer nachts oft pinkeln musste und hörte wahrscheinlich irgendwelche Geräusche und hat die Tür aufgemacht und dann lag sie unter meiner Decke und ich habe dann also Augen auch so gemacht und dachte, ich habe nie Angst gehabt, nie Gott, ich habe nur Respekt gehabt vor meinem Papa, aber nie Angst. Und dann ist sie gegen morgen wieder zurückgeradelt. Bildhübsches Mädchen. Und die hat mir solche Hörner aufgesetzt. Sie hatte neben mir noch, glaube ich, bestimmt mindestens 3 Beschäler.
Oh.
Ja, und das habe ich aber zu spät gemerkt. Und als ich es merkte, musste ich so weinen und war so hilflos. Und dann sind meine Eltern mit mir nach Badenweiler zur Kur gefahren. Also nicht wegen mir, sondern weil eine Schwester meiner Mutter dort ein Kurhaus leitete. Und dann habe ich jeden Abend, während meine Eltern im Kurpark irgendwelchen Orchestern mit großartigen Streichern lauschten, lag ich in einem Rodendron und habe so geheult und war drauf und dran, nach Hamburg zu trampen. Das waren 600 Kilometer. Ich war drauf und dran, nur um die Liebe. Und dann habe ich sie in Flagranti ertappt. Dann bin ich zu einer Party, zu der ich eingeladen war, bin ich nicht gegangen, weil ich wusste, sie ist da. Wolfgang Förster. ein glänzend aussehender Typ, saß auf der Terrasse, diese Schwein, mit meiner Traudi, genannt Muckel, auf den Knien. Und die haben dann also wirklich sich geknutscht bis zum Abwinken und ich habe ihn so gehasst. Ich glaube, wenn ich eine Waffe gehabt hätte, aber es ist ja schon wieder ein anderes Thema. Liebeskummer ist was Furchtbares, was ganz, ganz Furchtbares, was jeder von uns in einer anderen Form erlebt und das gehört einfach zum Leben, die allererste Liebe. Und da kannst du auch nicht helfen.
Nee.
Meine Mutter hat es mitbekommen und hat aber sehr schlau gesagt, ich kann dir jetzt nicht helfen, weil du musst nur mit deinem Kopf und es wird vorbeigehen. Und ich habe jedes Wort, was soll das mit vorbeigehen? Ich will sie heiraten, ich will mit ihr zusammenbleiben. Ein Jahr später war es verpufft oder vielleicht sogar noch früher. Aber
war Wolfgang Förster die
ein
Sau?
Schwein, du.
War der das denn, die mit den Drogen?
Nein. Das war ihr Dealer hieß Butcher, das weiß ich noch. Butcher, ja, genau. Der sie dann wirklich auf die harte Bahn geschleudert hat. Aber das war so groß mit dem, dann pst, das hieß dann Leiter stehen. Fenster auf und ich hatte so Fenster mit Butzenscheiben und ein Flügel knarrte immer so. Ja, dann es war schon Liebeskummer, wie gesagt, hat jeder von uns gehabt und man könnte darauf verzichten, aber es passiert irgendwann. Ich sage nur, du bist eine großartige Frau. Hoffentlich erkennst du mich wieder. Ciao, Bella.
Tschüss, Karl.